Okay. Da sind wir wieder in der Vorlesung und ich habe ein, zwei Ankündigungen. Es gibt einen Zettel. Für die mündlichen Prüfungen habe ich mir überlegt, dass ich die gerne machen würde, direkt im Anschluss an die Vorlesungszeit. Also direkt in der ersten Woche, nachdem die Vorlesungen alle rum sind. Das ist die Woche vom 14. bis 18. Juli. Und da kann ich den Montag eingeschränkt, den Dienstag und den Mittwoch anbieten, den Donnerstag nicht, den Freitag eingeschränkt. Und ich bitte Sie einfach einmal zu gucken, in Ihre Kalender geht es grundsätzlich, gibt es irgendwelche Riesenprobleme, falls Sie da eingeschränkt sind und nur ein bestimmter Tag geht oder Sie Vorlieben haben bei der Tageszeit, das kann ich auch verstehen bei mündlichen Prüfungen, dann sagen Sie mir am besten so früh wie möglich Bescheid, damit ich Sie da gut mit einplanen kann. Aber so wissen Sie das dann jetzt lange im Voraus und Sie werden auch rechtzeitig vorher von mir Bescheid bekommen, das mache ich wahrscheinlich im Laufe der nächsten paar Wochen einmal und dann nochmal kurz vor Schluss. Da kriegen Sie so eine Einschätzung, wo stehen Sie bei den Punkten, haben Sie irgendwas übersehen, haben Sie zum Beispiel vergessen, dass Sie vorrechnen müssen oder irgend sowas, damit Sie da die Möglichkeit haben, sich zu erinnern und auch wirklich die Leistung zu erbringen, die Sie brauchen, damit Sie am Ende das ganze Modul erfolgreich abschließen können. Und ich werde sicherstellen, dass wir am Ende Zeit haben, nicht nur hoffentlich trotz Feiertagen und Gedöns für so ein paar Extrawünsche, dass wir vielleicht noch ein, zwei Themen aufgreifen oder vertiefen können, sondern auch, damit Sie noch Fragen stellen können zu irgendwelchen Aufgaben oder zu Vorlesungsstoff, bei dem Sie sich vielleicht nicht so gut vorstellen können, wie er in der Prüfung besprochen werden kann. Gerade für die, die noch keine mündlichen Prüfungen bei mir hatten, ist es vielleicht ganz sinnvoll, dass wir da auch ein bisschen Zeit für hernehmen. Und ich möchte nochmal explizit sagen, weil das jedes Mal Thema ist, Vorlesungs- und Übungsstoff sind relevant für die Prüfung, nicht nur der reine Vorlesungsstoff. Okay, dann gucke ich mal, ob es dazu direkt eine Rückfrage gibt. Ich sehe keine. Wenn später, dann gerne dann, direkt oder per E-Mail oder wie auch immer. Dann habe ich jetzt meinen Zettel abgearbeitet. Gut. Und wir können mit Kapitel 5 weitermachen. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, wie man mit Hilfe von Eigenschaften, die Primzahlen haben und die sie irgendwie besonders machen, vielleicht testen kann, ob eine vorgegebene Zahl eine Primzahl ist oder nicht. Und wir haben uns schon angeschaut, wie man an die Frage rangehen kann, wie wahrscheinlich es ist, dass ein solcher Test die falsche Antwort gibt, ob man es irgendwie einschätzen kann. Ich möchte jetzt in einem Beispiel zeigen, inwieweit der, oder wie das Prinzip, das wir gesehen haben in Lemma 5.2, wie man also Basen finden kann, mit denen der Minarabin-Test, Zahlen zusammengesetzt erkennt, wie man das konkret umsetzen kann. Ich dachte, da sollte ich wenigstens ein Beispiel zeigen. Und das ist Beispiel 5.3. Das habe ich heute Morgen aktualisiert. Ich schaue mir die Zahl 2025 an. Das ist eine ungerade Zahl, der man zumindest nicht sofort ansieht. Na doch, wegen der 5 hinten sieht man ja irgendwie an, dass es keine Primzahl ist. Das ist ein bisschen schade, aber ich finde, dass man ihr nicht ansieht, dass es eine Quadratzahl ist. Glücklicherweise ist es keine Primzahlpotenz, sonst wäre es jetzt für die raus, für unsere Idee. Aber mit 45 zum Quadrat finden wir eine Zerlegung in ungerade und teilerfremde Zahlen, denn ich kann 2025 dann schreiben als 5 zum Quadrat mal 9 zum Quadrat, also 3 hoch 4. Und damit wir uns besser orientieren können, schreibe ich das als 25 mal 81. Und ich habe eine mögliche Basis rausgesucht, mit der man im Miller-Rabin-Test dann die Zahl als zusammengesetzt erkennen würde, anhand der Beweisidee aus Lemma 5.12. Und diese Basis ist, ich muss kurz suchen in meinen Notizen, 649. Und ich erkläre gleich warum. Funktioniert diese Zahl? Minus 1 ist 648 und 648 ist durch 81 teilbar, das ist durch 8 mal 81. Das heißt, die Zahl ist kongruent zu 1 modulo dem einen Bestandteil. Und a plus 1, das kann man sehen, das andere habe ich zumindest nicht sofort gesehen, ich musste ein bisschen rumrechnen. A plus 1 ist durch 25 teilbar. Das heißt, wir haben hier wirklich dieses Kriterium aus dem Beweis, die Zahl ist kongruent zu 1, Modulo dem einen Bestandteil, kongruent zu minus 1, Modulo dem anderen, und dann funktioniert diese Idee, die wir da Beweis haben. Und jetzt kommt Satz 5.4 und da greifen wir genau das auf, was wir vorhin in der Übung besprochen haben, mit der Menge TFN und wie man dann eine vernünftige Multiplikation Modulo F definieren kann. Es gibt zu dem Beispiel noch Fragen. Krieg ich nicht. Okay. Satz 5.4. Nachdem wir schon geklärt haben, dass man beim Miller-Rabin-Test Basen findet, mit denen bei zusammengesetzten Zahlen das richtige Ergebnis kommt, möchte ich jetzt noch mit Ihnen gemeinsam einschätzen, wie oft das denn passiert. In anderen Worten, wie zuverlässig der Test ist und ob es sich deswegen lohnt, sich sozusagen zu überlegen, wie oft muss ich den unabhängig voneinander laufen lassen, damit ich eine Fehlerwahrscheinlichkeit habe, die ich akzeptabel finde für das Problem, was ich da gerade bearbeite. Okay, und was man mit relativ wenig Aufwand hinkriegt, ist eine Fehlerwahrscheinlichkeit von höchstens 1/2. Sei also n eine ungerade zusammengesetzte natürliche Zahl und wieder keine Primzahlpotenz. Basis definiert war, das heißt, da ist man bei ungefähr 4 von n Möglichkeiten und für die Hälfte davon, behaupte ich jetzt, höchstens für die Hälfte davon, kriegt man das falsche Ergebnis. Höchstens Basen für die n eine starke bzw. Miller-Rabin Pseudoprimzahl ist. Ich schreibe jetzt einfach starke Pseudoprimzahl. Kann man mit unseren Mitteln ganz gut beweisen. Mit etwas mehr Aufwand kriegt man sowas wie 1/4 hin. Das zeige ich hier in der Vorlesung aber nicht. Okay. Irgendwie müssen wir diese Menge der Basen, für die die falsche Antwort kommt, greifen. Und ich fange damit an, dass ich mir so ein bisschen Setup, Notation und so hernehme für die Durchführung des Tests. Achso, hätte sich jemand gewünscht, dass ich nochmal den Test wiederhole und was da passiert? Habe ich gar nicht angeboten am Anfang. Ein Stück weit kommt das gleich im Beweis vor, dann könnte ich nochmal zur Seite treten und auf einem Schmierzettel das nochmal kurz wiederholen. Gut, hätte ich am Anfang machen sollen. Die Ungerade. Und dann betrachte ich eine Menge n ist nämlich definiert als Menge aller Elemente aus TFL mit der zusätzlichen Eigenschaft, dass es ein I gibt, so wie im Miller-Rabin-Test in der zweiten Teststufe, wo also a hoch d mal 2 hoch dieses I kongruent zu minus 1 ist mal n. Jetzt sind wir gerade da. Dann mache ich hier eine kleine Box zur Wiederholung. Mit Miller hat dem der Test sozusagen beruht. Also wir haben unsere Zahl, dann schreiben wir die in der Form n minus 1 gleich 2 mal d, die ist ungerade. Und dann funktioniert der Test so. Im ersten Schritt guckt man nach, also man braucht natürlich eine Basis. Und so eine Basis ist innerhalb der Menge TFN alles ab 2, das ist alles erlaubt. Und dann rechne ich erstmal für unsere Basis A, A und B aus und gucke, ob A und B auch N zu 1 ist. Und N, das ist meine erste Frage. Und wenn die Antwort ja ist, dann spuckt der Test aus, ja, das ist eine Primzahl. Und wenn nicht, dann gucken wir weiter. Und falls wir weiter gucken, dann schauen wir noch, dann schauen wir sozusagen die Potenzen an, A hoch D mal 2, a hoch d mal 2 Quadrat und so weiter, bis wir bei 2 hoch l minus 1 angekommen sind und gucken, ob da irgendwo minus 1 rauskommt, modulo n. Also ob wir da modulo n sind zu minus 1 an irgendeiner Stelle und wenn ja, ist wieder die Antwort prim und wenn nicht, dann hören wir final auf und sagen, die Zahl zusammensetzt. Die Frage ist also, existiert ein i aus der Menge, die da steht, ich möchte hier nicht alles hinschreiben, mit der Eigenschaft, dass a hoch d mal 2 hoch n hoch minus 1 hoch n zu minus 1. So funktioniert der Test. Bei Primzahlen stimmt immer eine von diesen beiden Eigenschaften, deswegen erkennt der Test Primzahlen. Und bei zusammengesetzten Zahlen, da haben wir schon gesehen, was da so passieren kann. Dementsprechend greifen wir in unserer Menge m jetzt mögliche Basen auf und mögliche Basen ja. Denn a gleich 1 kann hier nicht vorkommen. Wenn a 1 wäre, könnte diese Kongruenz nicht erfüllt sein. Das heißt, wir sind hier wirklich bei möglichen Basen. Und zwar bei möglichen Basen, die an dieser Stelle im Test die Antwort prim geben. Was für unsere zusammengesetzte Zahl die falsche Antwort wäre.
Okay, ich möchte kurz die Strategie erklären. Es kommt gleich noch ein bisschen mehr Notation. Und bevor ich die aufsetze, möchte ich einmal kurz erklären, wie wir jetzt die Logik des Tests und diese Menge benutzen, um unsere Argumentation zu entwickeln. Wir überlegen uns, dass diese Menge nicht leer ist. Dann kommt ein bisschen Notation und dann schauen wir uns TFN an und erinnern uns an die Gruppenstruktur. Und überlegen uns dann, dass wir eine Menge finden können, die nicht nur eine Teilmenge ist davon, sondern sogar eine Untergruppe bildet bezüglich unserer Verknüpfung, die wir heute Morgen ordentlich definiert haben. Und der Witz wird sein, sich zu überlegen, dass alle Basen, für die der Test die falsche Antwort gibt, also die Antwort prim, in dieser speziell definierten Untergruppe liegen. Das wird der Witz sein. Also fangen an mit M, dann kommt Notation, dann kommt diese Untergruppe, die nennen wir H. Wir zeigen, dass es eine Untergruppe ist und dann zeigen, dass es eine echte und alle falsch anzeigenden Basen liegen drin. Und das ist dann insgesamt am Ende unserer Argumentation. Da haben wir uns lang und ich beginne mit noch mehr Notation. Zunächst mal ist M ungleich der Menge, denn es gibt eine Zahl, die auf jeden Fall teilerfremd zu n ist. Und für das stimmt, was da steht, nämlich n minus 1. Na gut, wenn die Menge nicht leer ist, dann kann ich da jetzt irgendwelche tollen Sachen drin wählen. Sage A0. Kurze Idee. Für alle Zahlen aus M, also für all diese Leute aus TFN, habe ich ja da immer so eine Existenzaussage. Das heißt, dazu gehört dann immer eins oder mehrere Zahlen aus der Menge 0 bis L minus 1, für die die Eigenschaft da hinten erfüllt ist. In anderen Worten, jedes Element aus M kommt mit so einem Aufkleber. Dieser Aufkleber ist quasi dieses I, dieser Exponent. Und wir wissen noch nicht, ob man mehrere Aufkleber haben darf, aber auf jeden Fall gibt es mindestens einen. Wenn ich also jetzt A0 aus M irgendwie speziell wähle, gehört dazu mindestens ein I, mit dem die Eigenschaft des M erfüllt ist. Und jetzt möchte ich A0 so wählen, dass die dazugehörige Zahl so groß wie möglich ist. Die dazugehörige Zahl nenne ich J0, 0, damit man erkennt, dass sie zu A0 gehört. Und das ist die Zahl mit der definierenden Eigenschaft aus der Menge. Ich gucke mir unter all diesen Elementen aus M immer diese Indizes I an und gucke, wo finde ich einen, der möglichst groß ist, und dann halte ich den fest und nenne ihn J0 und nenne das dazugehörige Element an. In Wirklichkeit geht es andersrum, aber es war einfacher, als so hinzuschreiben. Und das wird später wichtig sein, dass dieses J0 möglichst groß ist. Auf M, da steht alles da, okay. Und dann brauchen wir diesen Exponenten immer mal wieder, und das nervt ihn immer hinzuschreiben, deswegen kriegt er einen Namen. Sein K, dieser Exponent, d mal 2 hoch J0. Dann bin ich fast fertig. Ich möchte noch gerne festhalten, dass offensichtlich d ein Teiler von K in Z ist. Und wir werden später benutzen, dass gewisse Zahlen der Form d mal 2 hoch irgendwas, die irgendwas können, Teiler von diesem K sind, weil wir das J0 so groß wie möglich gewählt haben und weil die Zahlen, die wir angucken, sich ja nur in der Zahlpotenz unterscheiden. Die werden immer die Form haben d mal 2 hoch irgendwas, und die Wahl von diesem J0 garantiert, dass alle anderen Leute, die irgendwas können, dieses K dann teilen werden. Das wird der Witz sein. Das ist jetzt sehr viel Mutation. Ich sehe irritierte Gesichter. Ist viel auf einmal, ne? Genau. Okay. Irgendwann später werden wir diese Teilbarkeitssachen beachten, und dann werde ich die hinschreiben und schreiben beachten. Aber wir haben jetzt schon mal kurz drüber geredet. So. Jetzt kommen unsere Gruppen. Zuerst kommt eine Gruppe, die ich natürlich G nenne. Nämlich TN. Und ich schreibe dazu Gruppe mit. Wollen wir von Sensgründen jetzt die Verknüpfung, auch wenn die bei mir vielleicht anders heißt, wieder Stern nennen, so wie vorhin, damit wir wissen, dass es unsere ordentlich verknüpfte Multiplikation modulo n. Und jetzt kommt H, das soll eine Untergruppe werden. So aus. Ich nehme alle Elemente B aus G mit der Eigenschaft, dass B hoch unser speziell definiertes K dann zu 1 ist oder zu minus 1 mod n. Beides ist erlaubt. Und warum da eine Untergruppe rauskommt, müssen wir uns überlegen, und auch warum da alle Basen drin liegen, die uns interessieren. Das müssen wir uns alles überlegen. Fangen wir mit der Untergruppeneigenschaft an. Das heißt, unsere Beweisstrategie. Hier so ein kleines Stichwortzettel machen, was die Beweisstrategie ist, einfach weil es jetzt noch ein bisschen dauert, und dann verlieren wir natürlich nicht den Faden. Dass alle interessanten Basen in H liegen, alle Pseudoprimzahlbasen, also alle Basen, für die n eine starke Pseudoprimzahl ist, liegen in H. Alle Pseudoprimzahlbasen, das Wort denke ich mir gerade aus, das gibt es natürlich nicht. Das Wort gibt es natürlich, aber wir wissen das kein. Alle Pseudoprimzahlbasen. Und dann überlegen wir uns noch, dass die Ordnung von H echt kleiner ist als die Ordnung von G. Denn mit dem Satz von Lagrange muss die Ordnung von H dann beschränkt sein nach oben durch die Ordnung von G halbe.
Und das ist super, denn die Ordnung von G ist genau die von N. Das sind so Beispiele. Und wir sind jetzt so oben, wir haben hart definiert, wir haben das ganze Gedöns vorher gemacht und wir zeigen jetzt, dass das eine Unterordnung ist. Was wir so, wir wollen das Unterordnungskriterium anwenden. Für H müssen wir uns erinnern, was es bedeutet und inwiefern das hier sinnvoll sein kann. Wir haben immerhin da oben eine große Gruppe, das heißt, es geht. Und die Verknüpfung, Sterne, die wir da haben, die können wir auf die Elemente von H anwenden. Wenn wir uns zwei Leute aus H nehmen, dann ist es erstmal möglich, die mit dieser Sternverknüpfung zu verknüpfen. Und wir landen dann immerhin wieder in G. Wir wissen noch nicht, ob wir wieder in H landen. Aber zumindest ist es eine sinnvolle Frage, zu fragen, ob H eine Untergruppe ist. Mit dem Untergruppenkriterium, das nochmal wie funktioniert. Was machen wir da so? Ja, das, teilen Sie sich das gerne auf?
Ja, ich fange an.
Genau, los geht's. Erste.
Wir brauchen einmal, dass es eine Teilmenge ist, dass es ein zentrales Element drin ist.
Das brauchen wir und dann brauchen wir noch was?
Zwei Elemente aus A, wobei das eine ein inverses von einem aus G sein ist, glaube ich. Und die müssen wir dann handeln, verknüpft.
Wenn ich mit zwei Leuten aus H anfange und dann das eine mit dem Inversen des anderen, wobei bei dem Inversen.
Ich weiß gar nicht, das muss auch
bei dem weiß man ja, dass das. Nee, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass es in G1 gibt. Aber ich fange mit zwei Leuten aus H an. Okay. A und B. Und dann verknüpfe ich A mit dem Inversen von B, wobei ich das Inverse von B erstmal in der großen Gruppe bilde und dann stellt sich aber raus, bla bla bla. Ja. Deswegen Untergruppenkriterium, weil wir uns hier diese ganze Arbeit nicht nochmal machen, aber danke. Genau diese so vielen Kleinigkeiten sind es natürlich, auf die wir achten müssen. Schön, fangen wir mit der 1 an, also mit dem neutralen Moment. Bei TFN haben wir vorhin ja alles ausführlich besprochen. Die 1 davon ist einfach die Zahl 1, also das neutrale Moment bezüglich Stern. Und 1 hat offensichtlich die Eigenschaft, dass wenn ich 1 auf K berechnen würde, dann kommen wir zu 1 vom Modul N. Also liegt 1 offensichtlich da drin. 1 in H sehen wir. Und dann schnappen wir uns da zwei Leute. Aber vielleicht ist A kein so guter Buchstabe, vielleicht nehme ich lieber B und C. Seien B und C aus H. Na, zunächst mal liegt alles in G, das heißt, ich habe multiplikative Inverse und wir wissen auch, wie wir die bekommen. Das haben wir uns ja auch überlegt, denn das ist ja in Wirklichkeit auch so eine Rechnung, die man im Factoring Z Modulo NZ macht und dann wieder zurückzieht. Und wir können ja mal kurz überlegen, ob wir vielleicht sogar zu Fuß was sehen. Na, je nachdem, wozu B kongruent ist, dann muss ja das multiplikative Inverse zu dem gleichen Ding kongruent sein, Modul N, weil sonst das Produkt nicht 1 sein könnte, Modul N. Also wenn wir da mal kurz hingucken, für B gibt es zwei Möglichkeiten. Die Potenz B und K ist kongruent zu 1 oder minus 1 mod N. Und ich behaupte jetzt, dass das Inverse von B in der großen Gruppe G dann zur gleichen Zahl kongruent sein muss. Denn wenn B zu 1 kongruent wäre und das Inverse zu minus 1, dann wäre das Produkt, also 1, kongruent zu minus 1 mod N und das geht nicht, weil N ungerade ist. Okay, halten wir das kurz fest. Wir achten, dass in G, das heißt, wenn ich jetzt hoch minus 1 schreibe, dann beziehe ich mich damit auf das Inverse bezüglich Stern und nicht auf sowas wie invertieren im Körper Q oder so. Okay, und jetzt verknüpfen wir. Wir können ja, ja, ich habe es jetzt für B hingeschrieben, ich hätte es auch für C hinschreiben können, da gilt dasselbe. Aber wenn ich jetzt mal in der Logik bleibe vom Untergruppenkriterium, dann nimmt man aber das erste Element verknüpft mit dem Inversen vom zweiten. Also mache ich so eine Reihenfolge. Und was sehen wir jetzt? Na, B ist kongruent zu 1 oder minus 1 mod n. C hoch minus 1 ist kongruent zu dem, wozu C kongruent ist, also auch wieder 1 oder minus 1 mod n. Und wenn ich nur die Möglichkeiten 1 oder minus 1 mod n habe und multipliziere, dann lande ich bei unserer Sternverknüpfung, wo ich ja wieder
Nee, es ist egal. Sogar bei der normalen Multiplikation ohne Stern lande ich bei etwas, was kongruent zu 1 oder minus 1 ist, Modulo n. Da ist ja nicht vorgeschrieben bei dieser Kongruenz, dass der Repräsentant irgendwo liegen muss, sondern die Kongruenz sein. Gehen wir mal kurz von der normalen Multiplikation aus. Wenn ich irgendwelche Zahlen, die kongruent zu 1 oder minus 1 sind, mod n, miteinander multipliziere, und zwar wirklich multipliziere, dann darf ich aufgrund der Rechenregeln für Kongruenz die Zahlen, die ich da multipliziere, modulo n, durch das ersetzen, wozu sie kongruent sind, das heißt durch 1 oder minus 1. Das heißt, in Wirklichkeit multipliziere ich hier modulo n immer nur 1 oder minus 1. Und wenn ich nur 1 oder minus 1 multipliziere, dann komme ich ja sogar bei der richtigen Multiplikation nur auf 1 oder minus 1. Insbesondere nur auf 1 oder minus 1 und modulo n. Und ich habe jetzt nur, weil wir das als Verknüpfung für G hingeschrieben haben, die ganze Zeit Stern geschrieben, aber die Argumentation, die ich gerade gemacht habe, die könnte man auch für die ganz normale Multiplikation machen. Okay. Was war hier also wichtig? Es war wichtig, dass wenn wir mit Elementen in H starten, dass dann für die Inversen, die es in G bereits gibt, auch gilt, dass die nur zu 1 oder minus 1 kongruent sein können. Und dann haben wir da sofort dieses Argument. Mit dem Untergruppenkriterium folgt jetzt also, H ist eine Untergruppe von G. Wir wissen noch nicht, wie groß die ist, das kommt später. Dass das eine Untergruppe ist, werden wir später benutzen, um Lagrange draufwerfen zu können und damit was über die Größe sagen zu können. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt schauen wir, was mit Basen los ist, für die der Test die falsche Antwort gibt. Also fangen wir an mit Seite A. Ich nehme mal kurz diese Abkürzung. In dieser Vorstellung kann es da keine Missverständnisse geben. Die falsche Antwort liefert. Die Antwort O. Unser Ziel ist jetzt gerade zu zeigen, dass A in H liegt. Das ist dieser Teil des Beweises. Und zur Orientierung steht da nochmal, was die Schritte sind. Das heißt, wir können jetzt gucken, wo diese falsche Antwort gegeben werden könnte. Also differenzieren wir jetzt einmal nach, wo wird denn vielleicht die falsche Antwort gegeben? Möglichkeit 1. In dem Test, so wie ich ihn formuliert habe, oder wie er hier bei mir jedenfalls steht, da ist das der erste Testfall. Hieß der ursprünglich mal Schrittfall. Aber hier oben steht es ja auch nochmal, das ist die erste Regel, die wir machen, das ist die zweite. Ich schreibe das jetzt inhaltlich hin, damit wir das nicht verwechseln. Falsche Antwort, weil A und D von Rolle 1. Das wäre, wenn in der ersten Rechnung das rauskommt, was den Test dazu bringt, zu sagen Primzahl. Moment. Vorhin habe ich auch darüber gesprochen, dass D ein Teil davon K ist. Wenn ich A und D berechne und wenn da schon 1 in n rauskommt, also wenn ich da kongruent zu 1 in n, dann bleibe ich kongruent zu 1 in n, wenn ich jetzt noch weiter mit irgendwas potenziere. Insbesondere, wenn ich A hoch K berechne. Dann ist A hoch K 1 mal n. Oh, bitte beschweren, wenn ich zu klein oder zu undeutlich schreibe, weil ich hier so weit unten bin und weil wenig zu viele sind. Das Thema hatten wir, glaube ich, schon. Dann ist A hoch K 1 mal n, weil D ein Teil von K ist. Und das heißt, wir landen hier in der Definition von H. Wir sind in G, weil wir ursprünglich mal aus TFN kamen und wir erfüllen das Kriterium, was man braucht, um in der Untergruppe H zu liegen.
mit anderen Worten, wenn wir unsere Basis so wählen, dass sie zu Beginn des Tests die falsche Antwort ergibt, dann werden wir. Und jetzt müssen wir noch gucken, was passiert,
wenn die falsche Antwort im zweiten Schritt kommt.
Das würde jetzt bedeuten, dass A, weil es ja ursprünglich aus TFN kam, das erfüllt, was man braucht, um in der Menge M zu liegen. Aber wir haben ja vorhin unseren Exponenten J0 und das A0 so gewählt, dass J0 so groß wie möglich war mit dieser Eigenschaft. Das heißt, D mal 2 hoch I teilt D mal 2 hoch J. Haben wir vorhin kurz besprochen. Nach Wahl von Möglichkeit 1, diese zwei Potenzen, 2 hoch i und 2 hoch 0 sind gleich. Das heißt, wenn wir a hoch d mal 2 hoch i berechnen, dann ist das schon dasselbe wie a hoch k zu berechnen und dann kommt da halt minus 1 raus, modulo n. Oder wir werden nochmal größer, aber der einzige Unterschied sind zwei Potenzen. Das heißt, wir würden halt nochmal quadrieren, vielleicht nochmal, nochmal, nochmal. Das heißt, aus der minus 1 wird eine 1 und dann kommen wir auch nicht mehr davon weg. Aber die einzigen beiden Möglichkeiten, was das a hoch d mal 2 hoch i jetzt noch sein kann, Entschuldigung, was a hoch k noch sein kann, sind jetzt 1 oder minus 1. Das heißt, a hoch k ist minus 1 oder minus 1. Und so wird vielleicht im Rückblick verständlich, warum wir die Menge h so definiert haben. Damit haben wir jetzt den nächsten Schritt in unserer Beweisstrategie abgehakt. Und nun können wir uns den letzten Schritt zuwenden. Wir müssen uns irgendwie überlegen, dass H nicht die ganze Gruppe ist. Wir müssen uns also überlegen, dass es eine Möglichkeit gibt, in TFN etwas zu finden. Und das ist dann auch sofort eine mögliche Basis, die nicht in H landet. Es reicht also die Existenz von einem Element, mit dem die richtige Antwort kommt. Einverstanden? Das haben wir schon. Wir haben uns doch in Lemma 5.2 überlegt, dass es Basen gibt, für die die richtige Antwort kommt. Das heißt also, anstatt uns, wir können uns das alles nochmal überlegen, ich überlege gerade, ob wir das müssen. Nee, müssen wir nicht. Wir können das ja mal von vorher zitieren, denke ich. Interessant, ich habe ja noch mal ein Argument hingeschrieben, aber glaube nicht, dass ich das brauche. Miller 2 wissen wir, dass denn es existieren folgt dann einerseits ist die Ordnung von H ein Teil der Ordnung von G und gleichzeitig ist die Ordnung von H echt kleiner. Das hätte ich vielleicht genauer schreiben sollen. Das ist eine Abkürzung für H ist eine echte Untergruppe von G. Also eine Untergruppe, aber verschieden von G. Gut, heißt also, dass wir jetzt einen Teiler der Ordnung von G brauchen, der echt ist und damit kann er dann höchstens so groß sein wie die Hälfte der Ordnung von G. G bei TFN, die Anzahl der Elemente ist Phi von N. Und jetzt können wir alles zusammenbasteln, das schreibe ich nicht hin, weil ich das schon dreimal erzählt habe. Wir haben uns klar gemacht, dass alle Basen, für die die falsche Antwort gegeben werden könnte, und wir haben auch genau gesehen, wie das in den Testschritten passiert, in dieser Menge H liegen. Jetzt haben wir gesehen, die Anzahl der Elemente in H ist nach oben beschränkt durch Phi von N halbe. Also gibt es höchstens so viele Basen, für die die falsche Antwort kommt. Das war's. Und ich freue mich, dass wir ein klein wenig Gruppentheorie benutzt haben. Ich freue mich auch, dass man nochmal gesehen hat, wie der Test in den verschiedenen Stufen rechnet und was er da macht. Und jetzt rufe ich mal aufs Fragen. Wenn wir in der Prüfung drüber sprechen, dann ist wichtig zu wissen, wie die verschiedenen Tests funktionieren. Also ich würde mal sagen, um so einen Test sinnvoll zu besprechen, braucht man erstens die Primzahleigenschaft, auf der der Test basiert, falls es sowas gibt, das haben wir jetzt ein paar Mal gesehen. Dann muss man, das heißt, man muss begründen können, warum der Test Primzahlen als prim erkennt. Dann sollte man irgendwie wissen, wie zuverlässig der Test ist und in dem Fall, wo wir so eine tatsächliche quantitative Aussage haben wie hier, sollte man die Ideen kennen, wie das geht. Also zum Beispiel im Lemma 5.2, wo geht da der Satz von Qin Shu Shao ein? Wie findet man so eine Basis wirklich ganz konkret? Ja, und wie schätzt man die Anzahl ab? So wie jetzt hier. Das ist dann, glaube ich, alles, was ich zum Miller-Rabin-Test sagen wollte. Deswegen gucke ich jetzt nochmal, ob es noch Fragen gibt. Ich sehe keine dann. Beispiel haben wir schon gemacht. Dann können wir uns jetzt die... Können wir... Ja. Einen Test dieser Bauart gucken wir uns noch an. Also noch einen Test, der eine Eigenschaft von Primzahlen verwendet und dann daraus eine Testvorschrift baut. Und das habe ich auch irgendwann schon angeteasert. Das war nämlich das Euler-Kriterium für das Legendre-Symbol. Und nochmal zur Wiederholung, wie sah das aus? Weil wir ja meistens modulo ungerader Primzahlen rechnen, dadurch ist ja auch nur definiert. Und das heißt, wenn man hier Kongruenz hat zu 1 bzw. minus 1, dann weiß man immer schon, dann ist gleich. Und ja, der Fall 0, der kann halt auch vorkommen, aber der ist meistens langweilig. Daraus kann ich einen Test bauen, ganz naiv, indem ich nämlich einfach meine ungerade zusammengesetzte Zahl nehme und einfach nachgucke. Ne? Schnappen wir wieder so eine Basis, guck nach, stimmt das? Wenn ja, prim, wenn nicht, zusammengesetzt und die Frage ist wieder, wie gut ist das? Okay, nennen wir jetzt also mal ganz naiv den Euler-Test. So, erstmal unter uns. Und unser naiver Euler-Test funktioniert so. Blablabla, n ungerade, mindestens 3 und so weiter. Und dann brauchen wir Basis A. Und dann funktioniert der Test so. Falls das Jacobi-Symbol wohlgemerkt, deswegen brauchen wir das, A bei n, Kongruent ist zu a hoch n minus 1 halber mod n, dann antworte bitte, lieber Test, dann antworte die und sonst halt nicht. Eigentlich wäre jetzt gut zu antworten, weiß ich nicht, aber wir sagen sonst Antwort. Zusammengesetzt und wieder können wir uns überlegen, an welcher Stelle sollte eigentlich das, ich weiß es nicht so genau, stehen. Denn wenn wir eine Primzahl reinstecken, dann kommt die richtige Antwort prima raus. Aber wir haben ja sogar schon Beispiele gesehen dafür, dass da nicht unbedingt die richtige Antwort kommen muss, wenn Prim kommt. Wenn hier unten zum Beispiel ein Quadrat steht, wenn n sowas ist wie 25 oder so, dann haben wir auf der linken Seite auf jeden Fall 1. Und gut, je nachdem, also es ist nicht klar, ob dann diese Kongruenz rauskommt, aber wir haben schon gesehen, dass wir keine 1:1 Beziehung dazu haben, quadratischer Rest zu sein. Und genauso ist es ja auch, wir haben keine Zuverlässigkeit bei diesem Test. Ich überlege gerade, ob ich das Beispiel vorziehe. Ja, machen wir das doch. Also das Primzahlerkannte ist, glaube ich, klar. Aber ich möchte jetzt nochmal ein Beispiel machen, um zu zeigen, dass nicht unbedingt zusammengesetzte Zahlen auch als zusammengesetzt erkannt werden. Das heißt andersrum, wenn wir jetzt wieder vom Ergebnis ausdenken, wenn die Antwort zusammengesetzt kommt, dann können wir uns darauf verlassen, dass die stimmt. Die Antwort Prim ist diejenige, die problematisch ist und bei der eigentlich lieber sowas stehen sollte, wie die Zahl ist wahrscheinlich Prim. Ich vermute, dass sie Prim ist. Kleines Beispiel. Wir sind, glaube ich, bei 5,8. Nee, 5,5. Wir machen jetzt zwei Beispiele. Das eine, das habe ich gerade schon angeteasert mit einer Quadratzahl unten. Das mache ich als zweites. Zuerst möchte ich ein anderes Beispiel machen. Ich möchte nämlich die Zahl 21 testen mit Basis 11. 21 ist ungerade und mindestens 3. Das funktioniert, das Jacobi-Symbol ist wohl definiert. Und 11 ist eine mögliche Basis, weil 11 Teilerfremd zu 21 ist. Also können wir jetzt rechnen. Wir wollen ja gucken, ob dieses Jacobi-Symbol kongruent ist zu 11 hoch 21 minus 1 halber. Dann rechnen wir also zuerst das Jacobi-Symbol aus. Und ich folge hier einfach der Definition, mache daraus also 11 über 3 mal 11 über 7 und rechne dann alles aus mit, ach, keine Ahnung, 11 über 3 ist das gleiche wie 2 über 3, da wissen wir schon, dass es minus 1 ist. 11 über 7 ist das gleiche wie 4 über 7. 4 ist eine Quadratzahl und nicht exponentiell teilbar, also kommt da 1 raus. Dann haben wir insgesamt minus 1. Und jetzt kommt 11 hoch 21 minus 1 halber. Ja, das macht jetzt Spaß. 11 hoch 21 minus 1 halber ist 11 hoch 10. Sehr schön, das kriegen wir alle noch gut hin. Und jetzt wird es interessant. 11 Quadrat ist 121 und 126 ist durch 21 teilbar. Also kriege ich da so minus 5. und dann hoch 5 und L² ist 121. Und 121 ist konvergent zu minus 5 modulo 21. Ganz am Ende kommt hier 21. Jetzt muss ich also nur noch minus 5 hoch 5 berechnen. Naja, aber minus 5 zum Quadrat ist ja auch wieder 125, das heißt, da kann ich das gleiche. Ja, noch besser. 125 ist dann ja sogar minus 1 modulo 21. Das heißt, wenn ich nicht falsch gerechnet habe, also ich mache zweimal den Trick mit der minus 5 zum Quadrat, dann bleibt noch einmal der Faktor minus 5 übrig. Nach dem, was ich gerade gesagt habe, müsste eigentlich insgesamt minus 1 rauskommen. Ich schreibe es einmal hin. Das ist 125 zum Quadrat, weil ich ja hier insgesamt minus 5 hoch 5 habe. Und dann habe ich noch 1 minus 5 hoch 5 ist modulo 21. Aber 125 ist minus 1 modulo 21.
125 ist doch schon minus 5. Also minus 125 für minus 5 hoch 3. Also das eine minus 5
hoch 4. Ach, das stimmt. Das war mein Denkfehler. Danke.
Und dann fehlt ein Minusvorzeichen und minus 5 ist zu viel.
Ja.
Also ich glaube, da muss aber wieder hin.
Ja, Moment, ich muss gleich mal noch was überlegen. Also 5 hoch 3, nicht 5 hoch 3, danke. 5 hoch 3 ist 125, dann brauche ich das Minuszeichen. Also habe ich dann minus 125, dann habe ich minus 5 hoch 3 abgefrühstückt und dann habe ich noch mal 25 von nochmal minus 5 zum Quadrat. Ich glaube, jetzt stimmt es. Und dann habe ich doch gerade schon, irgendwas habe ich doch gerade schon argumentiert. Minus 126 ist doch durch 21 teilbar. Das heißt, hier habe ich eine 1 modulo 21 und dann bleibt hier die minus 4. Minus 4 oder 4, da muss ich jetzt nochmal in mich gehen. Aber auf jeden Fall ist der Betrag 4.
Ja, das ist plus 4.
Ja, denke ich auch. Denn ich habe hier minus 1 und dann, ja, dann muss ich ja. Okay, wo waren wir? Wir hatten hier minus 1 ausgerechnet und hier haben wir 4 modulo 21 und minus 1 und 4 sind nicht kongruent modulo 21, das können wir sehen. Also haben wir hier einen Fall, wo, wenn wir das so in den Test geben würden, bei dem Test, wo steht da oben, rauskommen würde, dass die Kongruenz nicht erfüllt ist und dementsprechend kennen wir die Antwort, die Zahl zusammengesetzt, was in diesem Fall richtig ist. Gut, wir haben ein Beispiel, wo der Test bei einer zusammengesetzten Zahl die richtige Antwort gibt. Und jetzt sehen wir einen Fall, wo systematisch ein Fehler passiert, nämlich wenn wir die Zahl 25 testen wollen und als Basis 7 nehmen. Auch hier ist wieder alles in Ordnung, 25 ist ungerade und mindestens 3 und 7 ist als Basis geeignet. Da hier unten ein Quadrat steht, wissen wir, was da rauskommt, nämlich 1. Und dann müssen wir jetzt noch, jetzt kommt nochmal so ein ähnlicher Spaß, jetzt müssen wir noch die andere Seite ausrechnen, also 7 hoch 25 minus 1 halbe. 25 minus 1 sind 24, halbe sind 12, also 7 hoch 12. Das habe ich jetzt mal aufgeteilt. Das war einfacher, weil 7 Quadrat 49 ist und 50 ist die 25 teilbar. Also mache ich das mit Quadraten. Und jetzt rechne ich modulo 25, dann habe ich einfach minus 1. 6 modulo 25, das ist 1. Das heißt, hier haben wir, dass die Kongruenz stimmt, obwohl die Zahl zusammengesetzt ist. Das heißt, da würde der Test die falsche Antwort geben. Jetzt haben wir beides einmal gesehen. Und genau wie immer definieren wir jetzt zusammengesetzte Zahlen, ungerade zusammengesetzte Zahlen, die hier die falsche Antwort kriegen, als Euler-Pseudoprimzahl. So, der Logik folgend, die wir bisher haben. Und wir sehen, dass es sinnvoll ist, so eine Bezeichnung zu haben, denn es gibt solche Zahlen. Zusammengesetzte. Euler-Test als Primzahl.
die Schnurrdistanz, wie oft geht das schief, gibt es Euler-Carmichael-Zahlen, bla bla bla.
Und das wird der letzte Test dieser Bauart, wo wir uns diese Art von Fragen stellen. Der nächste Test sieht anders aus. Gut. Vorhin hatte ich Spaß, weil eine Gruppe vorkam. Jetzt habe ich Spaß, weil wir nochmal andere Methoden sehen und Sie hoffentlich auch. Das ist die Vorlesung, bei der man immer so ganz viele unterschiedliche Argumente sehen kann und Rechentricks. Satz 5, 6. Ja, Satz 5, 6. Wir beantworten mal gleich alle der Fragen, die ich gerade gestellt habe. Es gibt keine Euler-Carmichael-Zahlen. Man findet auf jeden Fall Basen, für die richtige Antwort kommt, wenn wir eine zusammengesetzte Zahl reinstecken. Und jetzt überlegen wir uns, warum. Ungerade, zusammengesetzt, mindestens 3, bla bla bla, brauche ich noch irgendwas? Nö, ich glaube nicht. Dann existiert eine Basis, mit der richtige Antwort. Ja, und jetzt wird nochmal alles anders. Wir unterscheiden den Beweis. Zwei Fälle und erstmal ist vielleicht überhaupt nicht klar, warum. Das macht nichts. Die beiden Fälle, die wir unterscheiden, sind n, die Zahl, die wir in den Test reinstecken, ist durch das Quadrat einer Primzahl teilbar oder halt nicht. So, im ersten Fall finden wir in der Primfaktorzerlegung eine Primzahl, die doppelt auftaucht, mindestens. Im anderen Fall kommen alle Primzahlen in der Primfaktorzerlegung nur einfach vor. Und interessanterweise ist das eine Fallunterscheidung, die weiterführt. Erster Fall. Es existiert eine Primzahl D. Ich schreibe mal kurz deren Quadrat. Schreiben wir es mal so hin, dass man sehen kann, was die größte Potenz von P ist, die n teilt. Seien dann m aus n und k aus n, wobei k Teilerfremd zu p sein soll. Moment, ich schreibe es anders hin, seien dann m aus n einfach mal so, dass n gleich, gucken, p hoch k mal m ist. P hoch k mal m ist. Und jetzt meine ich das so, dass P hoch k die größte Potenz von P ist, die n teilt. Und das erreiche ich, indem ich fordere, dass m Teilerfremd zu P ist. Bei Teilerfremdheit meine ich auch immer im Ringzentrum. Die ganze Zeit. Naja, und jetzt habe ich hier so eine Zerlegung von n als Produkt von teilerfremden Zahlen. Und dann kann ich doch wieder so einen Trick verwenden, den wir schon gesehen haben. Satz von Chin-Chi-Chau, Kongruenz 0, 1, minus 1, bla bla bla, irgendwie simultan, sodass am Ende wir die Kongruenzen modulo-n kontrollieren können. Und dann werden wir sehen, wie das in unserem Test hilft. Also schreibe ich das mal erstmal hin. Aber die Idee kennen wir schon so ähnlich. Muss ich mal auf die Schreibweise konzentrieren. Den Satz sei A aus Z. Erstmal finden wir nur eine ganze Zahl, die das tut, aber darum kümmern wir uns später. A soll gleichzeitig Kongruenz zu P plus 1 modulo P hoch K sein. So, dass das ist. gleichzeitig möchte ich noch das A kontrollieren. So 1 ist Modulo M. Das ist also eine Variante, aber wir kontrollieren wir, wozu A kongruent ist, Modulo der beiden Faktoren, in die wir N zerlegt haben. Und dann sehen wir gleich, was passiert. Mal A soll kongruent sein zu P plus 1, Modulo P und K, plus soll kongruent sein zu 1, Modulo M, und das geht, weil M und P und K teilbar sind. Sehr schön. Um jetzt zu klären, ob dieses A vielleicht schon eine Basis sein kann oder wir zumindest eine zu A-kongruente Basis dann später finden können, klären wir kurz, was wir sehen. A minus 1 ist durch P teilbar. Dann ist A das sicherlich nicht. Also A minus 1 ist kongruent zu P mod P und K, also ist das durch P teilbar. Und deswegen ist A teilerfremd zu P. Hier steht, dass a minus 1 durch m teilbar ist, also ist a teilerfremd zu m. Aber wenn a teilerfremd zu p ist, dann auch zu allen Potenzen von p, wegen der Eindeutigkeit der Primfaktor zerlegen mit z. Und deswegen ist a jetzt insgesamt teilerfremd zu p und k und zu m und deswegen wieder wegen der Primfaktor zerlegung auch zu m. Dann sehen wir, dass a teilerfremd zu m ist. Also können wir a durch eine Zahl in TFN ersetzen, die die gleichen Eigenschaften hat. Das ist schön. Wir dürfen also, ohne hier irgendwas einzuschränken, a in TFN annehmen. A. Nehmen, und wir werden später noch klären, ob es sein kann, dass a gleich 1 ist. Können wir auch sofort machen, oder? Ich stelle darauf hinaus, dass A wirklich Basis ist. Und dann müssen wir nur noch den Fall A gleich 1 ausschließen. Hier können wir es nicht sehen. Gucken wir hier vorne hin. Was wäre, wenn A gleich 1 wäre? Na, dann wäre 1 kongruent zu P plus 1 mod P und K. Das heißt, P und K wäre ein Teiler von P. Das ist aber schlecht, denn K ist ja mindestens 2. Hier sehen wir, warum es wichtig ist, dass das Quadrat von P enthalten ist. Also, dass K mindestens 2 ist. Das schreibe ich einmal hin, weil es wichtig ist. Da k größer gleich 2 ist, in diesem Fall, in dem wir sind, das ist eine der wenigen Stellen, wo man es wirklich explizit sieht. Deswegen ist p und k kein Teiler von p in z. Also ist a nicht n. Wenn es kongruent zu 1 wäre mod n, dann wäre es auch kongruent zu 1 modulo p und k. Und dann hätten wir genau den Widerspruch, den ich gerade hergeleitet habe, nämlich dass p und k ein Teiler von p sein muss. So, und das war das Argument, was noch fehlte, um zu sehen, dass a nicht 1 sein kann. Das brauchen wir dann später, um zu sehen, dass A wirklich unsere gewünschte Basis ist. Ja, was brauchen wir noch?
Wir sollten mal gucken, wie A sich im Test verhält. Es ist jetzt eine Basis, die wir auswählen könnten. Also schauen wir, was passieren würde, wenn wir den Euler-Test mit N und mit dieser Basis A durchführen. Und das macht jetzt der Widerspruch. Angenommen, A sei eine Basis, für die das falsche Ergebnis rauskommt. Und in unserem Test haben wir nur eine Rechnung, die wir machen. Also angenommen sei das Jacobi-Symbol A über N kongruent zu A N plus 1 halber mod N. Wenn wir das zum Widerspruch führen, dann zeigen wir, dass im Test die richtige Antwort zusammengesetzt kommt und das ist das, was wir wollten. Also müssen wir uns jetzt noch mit dieser Annahme auseinandersetzen. Was ist dann los? Ich glaube, ich möchte einfach auf beiden Seiten quadrieren. A und N sind teilerfremd, sodass hier schon mal nicht 0 rauskommen kann. Das heißt, die linke Seite ist 1 oder minus 1. Wenn ich also quadriere, kommt 1 raus. Wenn ich auf der rechten Seite quadriere, steht da A hoch N minus 1. Okay, jetzt ist also
1 gleich a hoch n, also das Jacobi-Symbol zum Quadrat, was nach unserer Annahme kongruent ist zur rechten Seite zum Quadrat, und das ist a hoch n minus 1 mod n. Soweit so gut. Das ist erstmal gut zu wissen. Merken, jetzt rechnen wir was anderes. Und zwar, dann machen wir mal wieder den Binomialsatz. Mal gucken, ob wir das alles ganz entspannt. Oh, wie schön, wir haben so viel Zeit. Wir können das ganz in Ruhe alles zu Ende rechnen. Das ist gut, weil diese Rechnungen so ein bisschen tüdelig sind. Das heißt, ich brauche Zeit, um mich zu konzentrieren und ordentlich zu schreiben, und Sie brauchen Zeit, um mitzudenken. Plus 1 hoch n minus 1. Und der Grund dafür ist, dass wir hier so ein hoch n minus 1 da stehen haben, das ist der Zusammenhang. Okay, und wir üben den Binomialsatz richtig anzuwenden. Wir summieren. I läuft nicht rum, oder? Nee, I läuft nicht rum. Dann ist I unser Summationsindex, der läuft von 0 bis n minus 1. Und wir gehen bei den Binomialkoeffizienten n minus 1 über i mal, dann schreibe ich erst den ersten Summanden hin mit dem entsprechenden Exponenten, also n minus 1 über i mal der zweite, also 1 hoch irgendwas. Das lasse ich weg. Ich schreibe nur 1 hin, damit wir einmal kurz sehen, dass ich nicht vergessen habe, dass es noch zwei Summanden gibt. Okay. Jetzt möchte ich modulo p Quadrat rechnen. Das schreibe ich mal am Ende irgendwo hin, damit wir das im Hinterkopf haben. Modulo p Quadrat zu rechnen heißt, dass ich jetzt hier vorne ganz viel Zeug vergessen kann. Was kann ich alles vergessen, wenn ich modulo p Quadrat rechne? Okay. Diese Leute hier enthalten ja immer so einen Faktor p hoch irgendwas, der, wenn das da oben groß genug ist, immer modulo p Quadrat wegfällt. Die einzigen Exponenten, bei denen wir nochmal gucken müssen, was passiert, sind 1 und 0. Richtig? Sobald der Exponent, der da oben dran steht, 2 oder größer ist, bin ich modulo p Quadrat raus. Also schaue ich mir nur noch die Fälle an, wo da oben der Exponent, ich schreibe das mal dazu, n minus 1 minus i ist, damit es noch interessant ist, für uns 0 minus 1. Weil wir nur viel So, in welchen Fällen passiert das denn? Wie wird das da oben zu 0? Na, dafür müsste i genau n minus 1 sein. Das heißt, wir sind hier am Ende der Summation angekommen. I ist n minus 1 und dann steht da vorne der Binomialkoeffizient n minus 1 über n minus 1. Wir wissen, dass es 1 ist. Mal p hoch 0. Das heißt, da kommt insgesamt eine 1. Okay. Plus, was ist der zweite Fall, der hier auftreten kann? Nämlich, wo wir den Exponenten 1 sehen. Den sehen wir, wenn wir einen Schritt davor sind, wenn i also n minus 2 ist. Und dann haben wir da stehen n minus 1 und n minus 2 mal p. Ich hoffe, ich habe das alles richtig gemacht. Jetzt können wir das noch zusammenfassen. Hier vorne habe ich gerade schon gesagt, warum es einfach 1 ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, n minus 1 Leute aus n minus 1 Leuten auszuwählen. P hoch 0 ist auch 1. Und hier beim zweiten Term muss ich mich irgendwie mehr konzentrieren. Wenn ich n minus 2 Leute aus n minus 1 Leuten auswählen möchte, dann kann ich immer einen weglassen. Dafür gibt es n minus 1 Möglichkeiten. Also es ist n minus 1 bei p. Stimmt das? So, das ist meine Antwort. Und jetzt gucken wir mal, was die Notizen sagen. Die sagen erschreckenderweise dasselbe. Ja, ich denke mal, das ist richtig. Und jetzt wische ich und dann basteln wir weiter. Das Tolle ist, der zweite Fall geht ganz anders.
hinten steht, a ist kongruent zu p plus 1 mod p hoch k. P Quadrat ist ein Teiler von p hoch k, denn k ist ja mindestens 2. Deswegen ist a auch kongruent zu p plus 1 modulo p Quadrat. Deswegen ist auch a hoch n minus 1 kongruent zu p plus 1 hoch n minus 1 modulo p Quadrat. Setzen wir also mal alles ein. Jetzt folgt aus a kongruent p plus 1 mod p hoch k, siehe oben, also auch mod p Quadrat. Das, wenn wir alles zusammenbasteln, a hoch n minus 1, wovon wir wissen, dass es 1 ist, nur hoch n, das kommt dann später, a hoch n minus 1 ist das Kongruent zu p plus 1 hoch n minus 1, modulo der richtigen Sachen, da müssen wir einfach warten. Nach Wahl von a ist a kongruent zu p plus 1 modulo p hoch k. Diese Kongruenz gilt also auch modulo p Quadrat, weil p Quadrat ein Teiler von p hoch k ist. Dann gilt aber die Kongruenz auch, wenn wir alles in die n minus erste Potenz heben. Das sind unsere Rechenregeln für Kongruenzen. Also ist a hoch n minus 1 kongruent zu p plus 1 in Klammern hoch n minus 1 modulo p Quadrat. Und was es ist, haben wir gerade ausgerechnet. Und wir werden uns später noch total freuen, dass wir das ausgerechnet haben. Gleichzeitig gilt hier oben, und damit meine ich die Rechnung, die wir da schon gemacht haben mit dem Jacobi-Symbol, auch n-1 ist auch kongruent zu 1 modulo n und damit ist es auch kongruent zu 1 modulo aller Teiler von n und p² ist ein Teiler. Jetzt sind wir also modulo p Quadrat einerseits kongruent zu 1 und andererseits kongruent zu diesem ganzen Mittelnzimmer. Aber wenn man zu zwei Sachen kongruent ist, modulo den gleichen, dann sind die beiden Sachen kongruent zueinander. Wir haben da sowas wie Transitivität. Also können wir das jetzt zusammenbasteln. Wir können auf beiden Seiten die 1 abziehen, dann sehen wir a hoch n minus 1 ist kongruent zu dann sehen wir 0 ist kongruent zu n mal p minus p modulo p Quadrat. Ich lasse es auch n minus 1 mit weg, ich gucke mir die linke und die rechte Seite an, ziehe da einmal 1 ab und dann bekomme ich das n mal p minus p durch p Quadrat aus. Das geht nicht so richtig gut. Noch deutlicher ist es hier oben zu sehen, dieses n minus 1 mal p. Das wäre jetzt durch p Quadrat teilbar. Das ginge aber nur, wenn in diesem n minus 1 noch der Faktor p, wenn es einmal drin stecken würde. Und das ist unmöglich, weil p ein Teiler von n ist, und es ist kein Teiler von n minus 1. P Teil n minus 1. Der Widerspruch kommt von der Annahme da oben, dass wir Kongruenz haben, da oben beim Jacobi-Symbol, also haben wir die nicht. Also würde in diesem Fall bei dieser Wahl von a der Test die richtige Antwort geben, und das ist gut. Zweiter Fall. Es gibt keine Primzahl, deren Quadrat n teilt. In anderen Worten, n ist quadratfrei. So, n andere Zahl. Faktorzerlegung von n hinschreiben, dann sehen wir da paarweise verschiedene Primzahlen, die da auftreten. Und wir schreiben das mal hin und geben diesen ganzen Primzahlen Namen. Sei also dann k aus n und p1 bis pk aus n paarweise verschiedene Primzahlen, so dass das Produkt von diesen ganzen Leuten genau n ist. Außer der ersten, also möchte ich denen noch irgendwie einen Namen geben. Ich sondere gleich die erste Primzahl P1 aus keinem besonderen Grund. Und P2 bis PK möchte ich zusammenfassen und möchte das Produkt Q nennen. Nur weil ich es dann gleich ein paar Mal beschreiben muss. Okay. Hier kommt P1. P1 ist eine Primzahl und teilt eine ungerade Zahl, ist also eine ungerade Primzahl, also mindestens 3. Das heißt, wir wissen, dass es nicht quadratische Reste gibt, modulo P1. Für die kleinste Primzahl 3 wäre das zum Beispiel 2. 2 ist kein quadratischer Rest, modulo 3. Bei 5 habe ich dann noch mehr Auswahl, da habe ich schon 2 zur Auswahl. Bei 7, 3 und so weiter. Da haben wir ein Resultat in der Algebra-Vorlesung, das uns sogar ganz exakt sagt, was da los ist. Wenn ich so eine Primzahl habe, dann ist immer die Primzahl minus 1 halbe die Anzahl der quadratischen Reste in einem vorgegebenen Restesystem und die 0 ist immer raus, aber die andere fast Hälfte der Zahlen, die da vorkommen, das sind die, ich weiß nicht, welche ich angefangen habe. Also wenn man 0 rausnimmt und sich dann die Reste anguckt, dann ist genau die Hälfte davon quadratischer Rest und die andere Hälfte ist nicht quadratischer Rest. So ist es immer. Und insbesondere gibt es immer einen nicht quadratischen Rest. Und das bedeutet, dass ich immer eine Zahl finde, bei der der Wert des Legendre-Symbols minus 1 ist. Eigentlich will ich nur darauf hinaus. Das war jetzt eine sehr lange Begründung dafür. Sei E eine ganze Zahl so, dass der Wert des Legendre-Symbols E über P1 minus 1 ist. Und über die Existenz eines solchen Bs habe ich gerade kurz gesprochen. Oder auch nicht so kurz. Halten wir fest. Und jetzt schnappe ich mir wieder etwas, was eine Basis werden soll. Und ich mache das wieder mit dem Satz von Qin Shu Shao, den wir die ganze Zeit benutzen und den ich ständig feiere. Jetzt sei A aus Z und später sehen wir wieder, warum es eine Basis werden kann, bla bla bla. So, dass gleichzeitig zwei Kongruenzen erfüllt sind. Nämlich eine Modulo P1 und eine Modulo dem Rest hier, Modulo diesem Q. Das sind Teil davon, die ganze Zahlen, deswegen kann ich den Satz anwenden. Und wir machen das ja geschickt, so wie schon die ganze Zeit. A sei Kongruenz zu B sein Modulo P1, damit wir diese Eigenschaft später benutzen können. Und dann will ich noch irgendwas für Q. Was will ich da? Da will ich einfach Kongruenz zu 1 sein. Okay, kurzer Reality-Check. A kann jetzt nicht 1 sein, denn wenn B Kongruenz zu 1 wäre, Modulo P1, dann wäre es ein quadratischer Rest. Das ist mal Käse. Also ist A nicht 1. Und da A minus 1 durch Q teilbar ist, sind A und N teilbar können. Das heißt, wir können wieder so wie oben argumentieren. Hier ist A teilbar können zu N. Und A ist 1, also können wir A in TFN wählen und sogar als mögliche Basis. Song. schon geschickt genug war und ob das mit diesem A schon funktioniert. Dafür müssen wir wieder den Test durchführen. Naja, wenn wir A bei N berechnen, das ist ja Fourier-Symbol, dann können wir jetzt einfach nach der Definition gehen und einfach das Produkt der ganzen A über die Primzahlen bilden. Ach, Moment, ich mache das noch kürzer. Mal gucken, ob es da Fragen aufkommen, aber ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich kann eine Abkürzung gehen. Denn ich kann doch vorne das Jacobi-Symbol A über Pi einzeln schreiben und dann für den Rest der Primzahlen wieder bei der Jacobi-Symbol-Logik bleiben und einfach A über Pi schreiben. Denn bei A über Q kann ich sofort sehen, dass da 1 rauskommt. A ist Konkurrenz zu 1 mal Q, also ist der Wert des Jacobi-Symbols 1. Und hier vorne ist der Wert minus 1, denn A ist Konkurrenz zu B und B über Pi 1 ist minus 1, also sehe ich sofort, dass da minus 1 rauskommt. Ha. Minus 1 ist minus 1. Und dann kommt der andere Teil. Also hier, per Widerspruch. Angenommen, es sei... Ah, toll, dann haben wir noch Zeit. Angenommen, es sei wieder die Kongruenz erfüllt, sodass der Test also die falsche Antwort geben würde. Angenommen, es sei A über N Kongruenz zu A hoch N minus 1 halbe mal N. Dann möchte ich gucken, was jetzt die Konsequenzen sind. Moment, wir wissen doch schon ganz viel. Wir wissen doch, dass der Wert auf der linken Seite minus 1 ist. Das heißt, wir können wieder quadrieren. Jetzt ist also 1 das gleiche wie minus 1 zum Quadrat, was das gleiche ist wie die linke Seite zum Quadrat, was kongruent ist zur rechten Seite zum Quadrat, aber das ist einfach a hoch n minus 1. Mod n. Wollte ich das? Moment, ich habe so gefreut, aber ich muss kurz gucken, ob das überhaupt das ist, was ich mache. Ah, nein, es sieht einfacher. Ha, okay, es sieht einfacher. Gerade gesehen, wie man es verkürzen kann. Also wenn das so wäre, ich hoffe, ich irre mich nicht, bitte aufpassen, aber ich glaube, das, was ich jetzt anfange, ist kurz und wir sind dann sofort fertig. Wenn das stimmen würde, dann wäre ja die rechte Seite Kongruenz zu minus 1 mal n. Von A wäre Kongruenz zu minus 1 mal Q, aber gleichzeitig ist A Kongruenz zu 1 mal Q und das geht nicht. Ich denke, das ist richtig. Ich denke, das ist sofort am Widerspruch. Und der Widerspruch ist, dass das alles nicht. So. Ja, gucken wir mal kurz, ob ich irgendwas vergessen habe. Wir wollten sehen, dass wir eine Basis finden, mit der die richtige Antwort im Euler-Test kommt. Erster Fall, wir finden eine Primzahl, die ein Quadrat enthält. Dann haben wir irgendwie rumgebastelt, haben eine Basis gefunden, von der wir gehofft haben, dass es geht. Haben angenommen, dass die Kongruenz aus dem Test stimmt, sodass die falsche Antwort kommen würde. Dann kam ein Widerspruch raus, also kommt doch die richtige Antwort zusammengesetzt. Zweiter Fall, es gibt keine Primzahl, die ein Quadrat enthält. Dann haben wir die Primfaktorzerlegung hingeschrieben, haben wieder geschickt irgendwelche Sachen gewählt, haben ausgerechnet, was passieren würde, wenn die Kongruenz erfüllt wäre. Es kam ein Widerspruch raus, also kann sie nicht erfüllt sein, die Antwort ist richtig. Was für Fragen haben wir? Keine. Jedenfalls nicht im Moment. Okay. Dann, kleine Preview. Was passiert nächste? Au. Oh, ich bin so dermaßen in Versuchung, da jetzt noch was hinzuschreiben. Aber das ist genau der richtige Moment hier. Wir müssen genau hier aufhören. Ich mache noch eine Bemerkung und dann hören wir auf.
Einfach um dieses Thema mit den Tests, die diese Bauart haben, abzuschließen. Denn der Test, den ich gerade euer Test genannt habe, der hat in Wirklichkeit schon einen Namen. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ich würde sagen, es ist Holloway Straßen. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist es auch Straßen oder Strassen. Aber der hat schon einen Namen. Den gibt es also schon, den haben wir uns nicht ausgedacht.
Und dann kann man auch wieder gucken, kann man noch mehr Aussagen machen über Pseudoprimzahlen und wie gut das funktioniert, wenn man ihn einfach mehrfach nacheinander ausführt. Unser Weiter-Test heißt in Wirklichkeit Solomay Straßen oder Strassen. Ich bin ziemlich sicher, dass man es so schreibt, aber halt nicht ganz sicher, wie man es schreibt. Okay, dann kann man noch mehr machen, kann also noch genauer ausrechnen, wie die Fehlerwahrscheinlichkeit ist und so weiter und wie man da geschickt Basen auswählt. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man hier weitermachen kann. Möglichkeit 1, man bemerkt, dass man systematisch dieses Problem hat, dass die Eigenschaften von Primzahlen, die wir uns hier angucken, nicht zuverlässig genug sind. Es gibt immer die Möglichkeit für Pseudoprimzahlen. Also brauchen wir in Wirklichkeit eine Primzahlaussage mit einer genaueren Wenn-Qualität, sodass wir den Satz von Wilson erreicht. Lesezeiten können wir später gerne besprechen. Wobei die Frage der Praktikabilität da deutlich im Raum steht. Aber auch das können wir gar nicht besprechen. Andere Möglichkeit, man überlegt sich, ob man vielleicht nicht alle, aber zumindest gewisse Primzahlen, welche mit einer gewissen Bauart irgendwie zuverlässig testen kann. Und da werden wir als nächstes hingehen. Wenn Sie Lust haben, lesen Sie sich gerne hier ein bisschen ein in das Thema Mersenne-Zahlen, also Zahlen der Bauart 2n-1. Manche davon sind prim. Es gibt die Vermutung, dass unendlich viele davon prim sind. Diese Vermutung ist noch nicht bewiesen. Das ist jetzt nicht stimmt. Aber das sind Zahlen, die man aufgrund ihrer Bauart halt schnell bauen kann. Und es ist nur die Frage, wie testet man, ob da jetzt eine Primzahl rausgekommen ist. Mehr dazu nächste Woche.